Italiens Demokratie funktioniert aus meiner Sicht nicht so, wie sie funktionieren sollte. Und da hat viel damit auch zu tun, dass sehr, sehr viele Italienerinnen und Italiener das Vertrauen in ihre Politikerinnen und Politiker komplett verloren haben.
Sagt Lisa Weiß. Sie ist ARD-Korrespondentin in Rom. Lisa Weiß sagt aber auch, trotz des Misstrauens der italienischen Bevölkerung hält sich die aktuelle Regierung unter der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni überraschend stabil. Das liege auch daran, wie sich Meloni inszeniert.
Und es ist auch so, dass es in der italienischen Bevölkerung schon den Wunsch nach einer starken Führungspersönlichkeit gibt. Irgendjemand, dem man halt irgendwie vertrauen kann und der vor allem was anpackt und was macht.
Eine starke Führungspersönlichkeit ist per se in der Politik nichts Schlechtes. Allerdings verknüpft Meloni diesen Politikstil mit Aussagen wie diesen hier.
Das, was wir in Italien gesehen haben, 500.000 Einwanderer in 3 Jahren, ist eine geplante und fortschreitende Invasion. Billige Arbeitskräfte, Sklaven, die den Mächtigen übergeben werden und junge italienische Uni-Absolventen, die im Ausland Praktika suchen. Das nennt man ethnischen Austausch. Und das werden wir nicht zulassen.
Das ist ein Zusammenschnitt aus der ARD-Sendung Hart, aber fair. Wenn es um Meloni und ihre rechtsnationale Partei geht, die Fratelli d'Italia, dann machen sich viele Kenner der italienischen Politik Sorgen. Meloni distanziere sich nicht genug von Italiens faschistischer Vergangenheit. Ihre Politik sei postfaschistisch. Aber was heißt Postfaschismus überhaupt? Und was hat das mit dem Faschismus von früher zu tun, also dem von Diktator Mussolini? Darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Magdalena Pulz. Wer am 28. April 2024 im italienischen Predappio unterwegs ist, der erlebt einen perfekten Frühlingstag. Sonne, wenig Wind, 22 Grad. Auf den Straßen der Kleinstadt zwischen Rimini und Bologna ist normalerweise wenig los. Aber an diesem Tag ziehen um die 150 Menschen durch den Ortskern in Richtung Friedhof. Fast alle sind schwarz gekleidet. Viele tragen Sonnenbrillen und italienische Flaggen. Das, was hier stattfindet, ist keine Beerdigung, sondern ein Pilgerzug zum Grab von Benito Mussolini, dem ehemaligen Diktator Italiens und Begründer des italienischen Faschismus. Am 28. April 1945 ist Mussolini von Partisanen erschossen worden. Alljährlich zu seinem Todestag versammeln sich Italiener vor dem Eingang des Friedhofs zu einer Schweigeminute. Sie gehen über das Friedhofsgelände zur Gruft des toten Diktators. Einzeln steigen sie die Treppen hinab und stehen vor dem Sarkophag. Hinter ihm eine Marmorbüste, noch eine italienische Flagge und frische Blumen. Auch Journalistin Lisa Weiß hat diesen Ort schon einmal besucht.
Und ich dachte mir nur, wo bin ich eigentlich hier gelandet, in welchem Land damals?
Es soll da ja sogar Faschismus-Souvenirhändler geben. Haben Sie sowas gesehen? Also Menschen, die Duce-Büsten und Tassen und sowas verkaufen?
Es gibt sogar Führerwein, das bezieht sich dann auf Hitler, aber es gibt natürlich auch das Gleiche für den Duce, für Mussolini. Ich habe das nicht dort gesehen, aber ich habe das am Gran Sasso gesehen. Das ist in den Abruzzen, ein Berg. Und dort wurde Mussolini gefangen gehalten und da hat sich auch so eine Art Kult darum entwickelt. Also ja, das gab es da alles. Ich habe es natürlich nicht gekauft, aber ich dachte mir auch so, upsi, das wäre in Deutschland nicht so richtig möglich. Hoffentlich.
In mir hat sich so eine Art von Widerstand aufgebaut, diesen Kultort zu besuchen.
Lutz Klinkhammer beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit dem italienischen Faschismus.
Ich will jetzt nicht unbedingt dem Diktator huldigen.
Er arbeitet als stellvertretender Leiter des Deutschen Historischen Instituts in Rom und erforscht dort den Umgang der Italiener und Italienerinnen mit ihrer Geschichte.
Man kann aber jetzt grob generalisierend sagen, dass es eine antifaschistisch-kritische Sicht auf den Faschismus gibt in einem großen Teil der Bevölkerung. Man könnte von zwei großen Lagern sprechen. Es wäre jetzt ein bisschen einfach, das jetzt nur als rechts und links zu bezeichnen. Aber es gibt eine antifaschistische Tradition, die auch aus dem Widerstandskampf gegen den Faschismus selbst herrührt, die in einem großen Teil der Bevölkerung präsent ist. Auf der anderen Seite hat es sowas wie eine Bürgerliche Verharmlosung Mussolinis und seiner Diktatur nach 1945 gegeben, die sich in einem großen Teil auch des bürgerlichen Lagers festgesetzt hat. Und dann gibt es noch, ich würde sagen, einige Nostalgiker, die ein Loblied auf Mussolini und die faschistische Diktatur singen würden, auch heute noch. Das halte ich aber nur für die Position einer kleinen Minderheit.
Die Argumente der wenigen, aber lauten Anhänger Mussolinis kommen einem in Deutschland fast schon zu vertraut vor. Die tollen Straßen, die er als Diktator habe bauen lassen. Die Stabilität und Ordnung, für die er gesorgt habe. Außerdem soll er ein sehr charismatischer Mann gewesen sein.
Ich habe darüber mit einer Kollegin hier im ARD-Studio rumgesprochen, die eine italienische Schwiegermutter hatte, die ist mittlerweile gestorben, die 1913 geboren war und ihr ganzes Leben lang immer nur die Sozialisten oder die Kommunisten gewählt hat, also wirklich überhaupt nicht rechts. Aber die hat tatsächlich davon erzählt, dass sie als junges Mädchen komplett fasziniert von Benito Mussolini war, weil das einfach so ein attraktiver, einnehmender Mann war, der einfach die Leute komplett fasziniert hat. Selbst sie, die ja aus einer ganz anderen Ecke kam, aber von Mussolini war sie schon hin und weg. Das hat sie ihr ganzes Leben erzählt.
Wir wollen uns Benito Mussolinis Leben, seinen Aufstieg, mal etwas genauer anschauen.
Es gehört in die politische Biografie Mussolinis mit hinein, dass er eben ein ganz starker Kriegstreiber war. Und das ist ungewöhnlich bei seiner politischen Sozialisation. Denn er war in der Sozialistischen Partei Italiens aktiv und hatte auch eine hochrangige Position. Allerdings war es so, dass beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 die italienischen Sozialisten als einzige, könnte man sagen, in Europa nicht für die Kriegskredite stimmten, nicht für den Kriegseintritt, nicht für einen Burgfrieden waren, wie jetzt in Deutschland, sondern für eine Neutralität. Also sie wollten nicht am Krieg gegen die Proletarier der anderen Länder teilnehmen. Und diese Verweigerungshaltung versuchte nun eine kleine Gruppe von Mächtigen, von politisch Mächtigen, aber auch von Intellektuellen, die ein großes Gehör hatten in der Öffentlichkeit, zu brechen und Italien in den Krieg hineinzuführen.
Jene, die für den Krieg waren, nannten sich Interventionisten. Mussolini schloss sich denen ideologisch an und wurde deshalb aus der Sozialistischen Partei ausgeschlossen. Und tatsächlich, 1915 tritt Italien in den Krieg ein. Das Hauptargument dafür ist, dass Frankreich, Großbritannien und Russland Italien zusätzliche Gebiete versprechen, und zwar auf Kosten von Österreich-Ungarn. Auch der Anfang 30-jährige Benito Mussolini wird eingezogen, kommt aber schnell wieder zurück von der Front. Von mehreren Granatsplittern getroffen, vor allem im linken Bein und am rechten Schulterblatt, wird er vom Kriegsdienst freigestellt. In der Heimat geht er erstmal seinem normalen Job weiter nach.
Er war Journalist und er ist bis Ende seines Lebens auch Journalist geblieben. Er hat weiter Artikel verfasst und redigiert. Er war der Direktor, der Herausgeber des Avanti, also des Vorwärts, des italienischen Vorwärts der Sozialistischen Parteizeitung, wurde aber dann geschasst, aus der Partei ausgeschlossen wegen seiner parteischädigenden Haltung und gründete dann seine Zeitung Il Popolo d'Italia, das Volk Italiens. Und das wurde dann die Regimezeitung.
Moment, da müssen wir noch mal einhaken. Soweit sind wir noch nicht. Zurück zum Ersten Weltkrieg, beziehungsweise seinem Ende.
Italien war dann auf der Seite der Sieger am Ende des Ersten Weltkriegs, aber gleichzeitig fühlte sich das Land als Verlierer. Man hatte sehr, sehr viele Opfer bringen müssen. Also die Zahl der getöteten, verwundeten, invaliden Soldaten war enorm hoch. Und das hat Spuren in der Öffentlichkeit hinterlassen. Die Soldaten wollten kompensiert werden für ihre Opfer im Ersten Weltkrieg. Und Italien erhielt nicht so viel an territorialem Zugewinn, wie das ursprünglich versprochen worden war von den Siegermächten. Und paradoxerweise fühlte sich Italien in einer ähnlichen Situation dann wie das unterlegene Deutschland, wo es dann die Dolchstoßlegende gab.
Zur Erinnerung, in Deutschland verbreiten Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff und andere nationalistische Führungspersonen nach Kriegsende gezielt die propagandistische Dolchstoßlegende, Also, dass das deutsche Heer eigentlich an der Front unbesiegt gewesen wäre, aber eben deutsche Friedensinitiativen, linke politische Agitation sowie Streiks und Saboteure in den Rücken gefallen wären und die Deutschen nur deshalb den Krieg verloren hätten. Und so ähnlich ist die Stimmungslage zu diesem Zeitpunkt eben auch in Italien, erklärt Historiker Lutz Klinkhammer.
Zwei Staaten, die eigentlich auf eine Revanche aus waren, die versuchten, diese gefühlte Schmach des Ersten Weltkriegs wieder gut zu machen. Und das war ein ganz starker Stimulus für die Gründung einer sehr stark an den Frontsoldaten orientierten Bewegung. Es war erstmal keine Partei. Der Faschismus entstand als Bewegung in Mailand 1919.
Eine der lautesten Stimmen dieser Bewegung ist Benito Mussolini. Zu Beginn nennt die Bewegung sich Fasci di Combattimento, übersetzt Kampfbünde.
Die Gründung dieser Gruppe, erstmal einer sehr kleinen Gruppe, im März 1919 bestand aus Frontsoldaten, also vor allem den Kämpfern der ersten Linie, den tollkühnsten unter den Soldaten des Ersten Weltkriegs, aber auch Künstler waren dabei, futuristische Künstler. Denn der Futurismus als Bewegung, als künstlerische Bewegung, hatte sehr stark auf die Maschine gesetzt, hatte auch auf den Krieg als reinigendes Element gesetzt. Man sagte, dass die schwachen Elemente aus der Gesellschaft ausgemerzt würden durch den Krieg und eine Art von Bestenauslese betrieben würde. Und von daher sah man den Krieg als positives Element, das auf die italienische Gesellschaft einwirken sollte.
Trotzdem hat die Bewegung der Fasci bei den Wahlen 1919 erstmal keinen Erfolg. Ganz abgeschrieben sind sie aber auch nicht. Denn gerade bei Großgrundbesitzern macht sich in Italien eine Angst breit. In vielen europäischen Ländern finden zu der Zeit Enteignungen statt. Land, Boden und Industrie werden vielerorts sozialisiert. Und deshalb unterstützen Großgrundbesitzer in Italien die Fasci auf dem Land. Und die werden schnell handgreiflich.
Also da kamen diese Schwarzhemden, die mit Knüppeln und mit Rizinusöl bewaffnet waren, zum Zug, die dann also nicht nur gegen die sozialistischen Parteivertreter agierten.
Kurze Erklärung zu den Knüppeln und dem Rizinusöl. Die Schwarzhemden sind gewalttätig, setzen Häuser in Brand, verprügeln politische Gegner und zwingen sie, Rizinusöl zu trinken. Das sorgt für Magenkrämpfe, Erbrechen, Durchfall und Herzschwäche. In hohen Dosen ist es sogar tödlich.
Auch die katholische Vereinskultur wurde angegriffen, attackiert und zerstört.
Die Schwarzhemden sind eine Gruppe, die sich eben aus der Fasci di Combattimento, aus den Kampfbünden, herausentwickelt. Die werden unter Mussolini zu einer paramilitärischen Gruppe. 1921 macht Mussolini einen großen Schritt und gründet offiziell die faschistische Partei. Und die ist bei Wahlen erfolgreich. Mussolini wird in dieser Zeit mehr und mehr zur Führungsfigur. Und das ist ein wichtiges Merkmal des Faschismus. Das sogenannte Führerprinzip, also dass es sich um eine Massenbewegung handelt, die hinter einer einzelnen Person steht. Andere Elemente des Faschismus sind das Streben nach nationaler Reinheit, völkisches Denken, die Verherrlichung der eigenen Gemeinschaft. Und die frühen italienischen Faschisten lassen sich nicht aufhalten. Ihr Ziel? Regieren. Zur Not auch mit Gewalt.
Am 28. Oktober 1922 kam es zum sogenannten Marsch auf Rom. Also der Versuch einer militärischen Eroberung der Hauptstadt durch die faschistischen Schwarzhemden. Aber im Grunde genommen war das eine Doppelstrategie, die Mussolini einschlug. Denn er nahm bei dem Marsch auf Rom gar nicht selbst teil, sondern wartete darauf, dass er die Einladung erhielt, vom König nach Rom zu kommen, um politische Gespräche zu führen, und wurde dann auch mit der Bildung der Regierung betraut und reiste mit dem Schlafwagen von Mailand nach Rom und nicht an der Spitze rebellierender, revoltierender Schwarzhemden, wie das dann hinterher gerne stilisiert wurde als faschistische Revolution.
Es ist tatsächlich ein Wendepunkt in der Geschichte. Das Ende jenes Italiens, wie es die Welt bis dahin kannte.
Also es kam zu einer Koalitionsregierung konservativer Parteien und der faschistischen Partei unter der Führung von Benito Mussolini, der im Grunde genommen 20 Jahre lang dann Ministerpräsident Italiens von königlichen Gnaden war.
In cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto.
Das war eine Drohung mit dem Putsch, die aber Erfolg hatte. Und der König sah, dass eben in vielen anderen Teilen Europas die Throne stürzten. Von daher sah er seine eigene politische Sicherheit am ehesten durch den Faschismus garantiert. Und im Laufe der ersten Jahre schaffte es Mussolini dann, diese konservativen Steigbügelhalter, die anderen Parteien auszuboten, beziehungsweise in die faschistische Partei zu überführen, zu integrieren, zu fusionieren, sodass man eine Massendiktatur hatte, die ja schon auch eine Art von Konsens in Italien erreichen konnte. Einen gewalttätigen Konsens, einen, der durch eine Geheimpolizei garantiert war, der durch eine Einheitspartei, durch eine Kontrolle der Medien, aber gleichzeitig auch versprach, die Lage der Bevölkerung zu verbessern und vielen auch Aufstiegsmöglichkeiten bot, beispielsweise im gigantischen Parteiapparat.
In Deutschland war der Rassismus ein ganz integraler Bestandteil des Nationalsozialismus. Was ist denn das Kern des italienischen Faschismus und wie wichtig ist Rassismus da und auch Antisemitismus?
Also der politische Kern der Faschismen ist ja oftmals ein Antisozialismus, Antiparlamentarismus, Antikommunismus. Antisemitismus gehört auch dazu, aber im italienischen Fall war das ganz anders, weil der Antisemitismus nicht zu den Kernbeständen der Ideologie von vornherein gehörte, sondern sich erst im Laufe der Zeit und möglicherweise wiederum als Annäherungsprozess an das nationalsozialistische Deutschland ins politische System integriert wurde. Die antisemitischen Gesetze wurden erst 1938 erlassen, also nach, man könnte sagen, 16 Jahren Regimezeit. Aber es gab einen Rassismus, einen anti-afrikanischen Rassismus und einen antislawischen Rassismus im italienischen Faschismus schon vorher. Und auch die antisemitischen Gesetze hatten Vorläufer in Gesetzen gegen eine Vermischung der italienischen Bevölkerung mit der afrikanischen nach der Eroberung von Äthiopien und dem Plan des Aufbaus eines Kolonialreichs in Afrika. Also der Antisemitismus ist im italienischen Faschismus kein Wesensbestandteil von vornherein, sondern es gab sogar eine kleinere Gruppe von italienischen Juden, die Karriere machten in der Partei, auch politische Positionen übernahmen, weil das italienische Königreich aus der Zeit nach der Gründung des Einheitsstaats religiös sehr offen und tolerant war und gerade der jüdischen Bevölkerung Aufstiegsmöglichkeiten und Integrationsmöglichkeiten in den Nationalstaat bot. Von daher sind die Rassengesetze von 1938 von den italienischen jüdischen Gemeinden als extrem scharf empfunden worden.
Um es noch einmal kurz zusammenzufassen: Auch zum italienischen Faschismus gehört offener Rassismus. Aber zu Beginn ist der italienische Faschismus nicht speziell antisemitisch. Das ist vielleicht der große Unterschied zum Nationalsozialismus. Erst später, als Mussolini vom Vorbild Adolf Hitlers zu einem deutlich schwächeren Kriegspartner wird, ändert sich das.
Der Unterschied war, dass es nicht zu einem Vernichtungsantisemitismus in Italien kam. Es wurde keine physische Eliminierung der Juden in Italien angestrebt oder durchgeführt.
Wie groß Hitlers Einfluss auf Mussolini ist, zeigt sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Italien ist 1940 in den Krieg eingetreten. Wie kam das und wie hat die italienische Bevölkerung darauf geschaut?
Ja, es gibt Bilder von jubelnden Massen auf der Piazza Venezia, dem Zentrum Roms, vor dem Regierungssitz von Mussolini, der vom Balkon aus den Kriegseintritt verkündete. Das waren sicher organisierte Massen. Nicht alle sahen das so positiv. Es war eine Art von opportunistischer Entscheidung von Seiten Mussolinis. Der glaubte, er könne jetzt am deutschen Beutezug sich beteiligen, nachdem das nationalsozialistische Deutschland ja schon weite Teile der europäischen Staaten überfallen, erobert und besetzt hatte. Dennoch steckte dahinter auch eine ideologische Entscheidung. Mussolini hatte den Stahlpakt unterzeichnet mit Hitler-Deutschland, der ja einen automatischen Kriegseintritt vorsah, falls einer der beiden unterzeichneten Partner in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt werden würde. Also kein Defensivpakt, sondern ein militärischer Offensivpakt, den Mussolini aber erstmal ignorierte, weil die Regeln auch von deutscher Seite nicht eingehalten worden sind.
Am Ende schickt Mussolini sogar freiwillig Soldaten in den Krieg gegen Russland, ohne dass Hitler ihn darum gebeten hätte.
Also man kann eine Beteiligung an einem Expansionskrieg im Zweiten Weltkrieg erkennen, also nicht nur eine reine opportunistische Entscheidung, sondern auch eine, die aus dem Kernelement des Faschismus, nämlich militärische Expansion und Stärkung des eigenen Landes durch Krieg gegen andere Staaten und Eroberung abzielte. Von daher ist es ein faschistischer, imperialistischer Krieg an deutscher Seite gewesen, der allerdings sehr rasch scheiterte, weil sich eine Niederlage an die andere reihte und Mussolini sehr schnell nach dem Überfall auf Griechenland im Oktober 1940 auf deutsche Hilfe angewiesen war, sowohl in Griechenland als auch in Nordafrika. Aber es gab eine parallele Expansionspolitik von beiden Seiten, also die beiden Diktaturen, die sich gegenseitig in einer Art von Konkurrenzverhältnis, aber auch Bündnisverhältnis hochschaukelten und eine parallele Expansions- und Eroberungspolitik betrieben in Europa.
Der Einmarsch der alliierten Truppen auf Sizilien im Jahr 1943 läutet das Ende der faschistischen Herrschaft Mussolinis ein. Aber es sind gar nicht die ausländischen Truppen, die ihn zu Fall bringen.
Ja, Italien, die Führungsschicht, der König, führende Militärs, führende Faschisten schafften es, Mussolini zu stürzen und damit Vorbereitungen zu treffen, um aus dem Zweiten Weltkrieg auszusteigen, einen Separatfrieden mit den Alliierten zu schließen, der geheim unterzeichnet und abgeschlossen wurde, schon im September 1943.
Daraufhin vereinbart die neue italienische Regierung 1943 mit den bisherigen Kriegsgegnern einen Waffenstillstand. Italien wird für die Deutschen vom Verbündeten zum Feind. Allerdings nicht ganz Italien. Bis zum Kriegsende sind viele Teile Italiens unter deutscher Besatzung. Mussolini ist zu Beginn dieser Phase noch in Gefangenschaft, bis er am 12. September von deutschen Truppen in einer spektakulären Operation befreit wird. Und als die Deutschen eine Marionettenregierung in ihrem Norditalien einsetzen, gibt es nur einen Mann, der als Chef in Frage kommt: Mussolini. Allerdings ist das neue Arrangement nicht von Dauer. Am 8. Mai 1945 endet der Zweite Weltkrieg in Europa durch die vollständige Kapitulation der deutschen Wehrmacht.
In Deutschland sorgten ja dann die Besatzungsmächte für eine gewisse Entnazifizierung, zumindest zum Teil, und in der Bundesrepublik auch ja, für eine Rückkehr zur Demokratie. Wie ging Italien aus dem Zweiten Weltkrieg hervor?
Italien war auch militärisch besetzt, aber die alliierte Besatzungsmacht hat sich in relativ kurzer Zeit zurückgezogen, sodass Italien die Souveränität über das eigene Territorium relativ bald wiedererwerben konnte, nur ganz wenig territorialen Verlust hinnehmen musste. Das wesentliche Moment, könnte man sagen, war die Transformation Italiens von der Monarchie in die Republik. Und das ging über eine Volksabstimmung, ebenfalls 1946 vor sich, weil die Mehrheit der Italienerinnen und Italiener sich gegen die Monarchie aussprachen, die mit dem Faschismus kompromittiert war. Und die auch für einen Teil der italienischen Katastrophe im Zweiten Weltkrieg mitverantwortlich zu machen war.
Und damit hatte man sozusagen das Gefühl, eigentlich den Faschismus schon doppelt abgeschafft zu haben. Also einmal hat man Mussolini 1943 sich da schon aus dem Sumpf gezogen und dann wählt man noch die Monarchie ab.
Genau. Und zudem, Mussolini wurde auch von Partisanen erschossen, von italienischen, also wenn man so will, von den eigenen Leuten gerichtet.
Mussolini is dead in a howling mob in Milan, where fascism was born. Provides the sordid finale as it attempts to vent its rage on the body of Sawdust Caesar and his followers.
Und seine Leiche wurde dann in einer Art von exorzistischem Akt in Mailand sogar ausgestellt, öffentlich an einer Tankstelle, kopfüber aufgehängt. Und damit schien dann die Abwendung vom Faschismus in besonderem Maß auch symbolisch vollzogen zu sein.
Und gleichzeitig gilt Italien als ein Land, das seine faschistische Vergangenheit gar nicht so gut aufgearbeitet hat. Eventuell auch, weil es eben den, ja in Anführungszeichen, bösen Nachbarn Deutschland gegeben hat, der ja den italienischen Faschismus erstmal noch zahm aussehen lassen hat. Würden Sie dem zustimmen?
Also das Deutschland als Vergleichsmoment ist sehr wichtig, wie Italien der Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg entkam, also seine Schuld abgewälzt hat in gewisser Weise. Da ist viel dran, das war durch Abgrenzung konnte man die eigene Mitschuld am Zweiten Weltkrieg als geringer zeichnen, hinstellen. Aber auf der anderen Seite, man hat sich auch teilweise aus eigener Kraft vom Faschismus befreit. Italien hat keinen Vernichtungskrieg in Europa geführt, der mit dem nationalsozialistischen qualitativ vergleichbar gewesen wäre, meines Erachtens. Die Millionen von ermordeten Juden, das war nicht Teil des italienisch-faschistischen Projekts. Die Form der Kriegführung war eine andere, auch wenn Italien einen brutalen Kolonialkrieg geführt hat mit genozidalen Elementen. Und das hat einerseits dazu geführt, dass man leichter auf Distanz gehen konnte zu dieser Vergangenheit und sie vielleicht weniger aufgearbeitet hat oder aufarbeiten musste. Hinzu kam auch noch die Amnestie, die der kommunistische Justizminister Togliatti 1946 durchgesetzt hat. Diese Amnestie für faschistische Untaten oder für alle politischen Taten von einer leichteren Dimension, kann man sagen, also die nicht Mord waren. Alle politischen Vergehen unterhalb der Ebene von Mord waren verjährt. Und das war eine Art von politischer Pazifizierung der italienischen Nachkriegsgesellschaft. Also man wollte nicht, dass die eine Hälfte der Bevölkerung der anderen den Prozess macht. Und das hat auch dazu beigetragen, dass diese Mythisierung, vor allem des Regimefaschismus dieser 20 Jahre, sich verbreiten konnte. Sehr stark durch Medien, sehr stark durch ehemalige Journalisten, die im Faschismus schon aktiv waren. Aber es war auch der Versuch des bürgerlichen Lagers, diese Beteiligung an der Regierung Mussolini oder auch an der Beteiligung am faschistischen Staat, das etwas vergessen zu machen. Die Verstrickung breiter Teile der italienischen Gesellschaft in den Faschismus nicht wirklich ernsthaft aufarbeiten zu wollen, im eigensten Interesse. Und diese Narrative haben eben sehr stark gewirkt in die Bevölkerung hinein, sind bis heute präsent, sind über die Medien, also vor allem würde ich sagen über die Massenmedien, verbreitet worden.
Das etwas verwaschene Ende des faschistischen Regimes von Mussolini und wie man in den Jahren danach damit umgegangen ist, das sind vielleicht Gründe dafür, warum Italien heute von einer sogenannten postfaschistischen Partei regiert wird. Aber es gibt noch weitere historische Erklärungsansätze.
Milano, la Banca Nazionale dell'Agricoltura. 10 Kilogramm di Tritolo hanno seminato la morte e la distruzione. 14 morti, 80 i feriti. Una strage.
Am 12. Dezember 1969 kommt es zu einem Attentat auf eine Bank in Mailand. 17 Menschen sterben, 88 werden verletzt. Bis heute ist kein Täter gefunden worden. Aber eines ist sicher, die Explosion löst in Italien eine Welle der Gewalt aus. Und die sollte für mehr als ein Jahrzehnt andauern. Heute spricht man von den bleiernen Jahren. damals kommt es wieder und wieder zu Straßenschlachten zwischen Anarchisten, Studentenorganisationen und sogenannten Neofaschisten. Kurz zur Erklärung. Der Neofaschismus ist eine rechtsradikale Bewegung, die direkt an den Faschismus der alten Schule anknüpfen will. Also wie Neonazis bei uns. Aber wichtig, die Neofaschisten sind nicht mit den Postfaschisten zu verwechseln, zu denen Meloni und ihre Partei von Experten gezählt wird. Was der genaue Unterschied ist, dazu kommen wir gleich. Aber zurück in die 70er. Mehr als 350 Menschen sollen bei diesen Gewaltexzessen in den sogenannten bleiernen Jahren umgekommen sein. Oft werden später vor allem die Linken dafür verantwortlich gemacht, obwohl etwa dieses erste Bombenattentat auf die Mailänder Bank von Rechten ausgeführt worden sein soll. Ein Grund dafür ist vielleicht, dass die Rote Brigade, eine kommunistische Vereinigung, für die wohl weitreichendste Terroraktion bekannt ist.
Rom, 9. Mai. In der Via Caetani wird die Leiche des italienischen Politikers Aldo Moro gefunden. Erschossen von den Roten Brigaden. Ende eines achtwöchigen Martyriums. Ein Schock nicht nur für Italien.
Was ich mich frage, ist, ob das irgendwie eine Gegenreaktion ist. Also ob das überhaupt was mit dem Faschismus, mit der faschistischen Vergangenheit des Landes zu tun hat oder ob das eine total eigene Bewegung ist.
Das ist total interessant, also die Frage, weil die Frage ist ein bisschen so formuliert, wie uns das heute Meloni und ihre Partei gerne glauben lassen wollen, nämlich dass es nur einen Terrorismus von links in der Zeit gab. Es gab aber auch genauso einen Terrorismus von rechts, der nicht so bekannt ist, der aber sogar noch mehr Opfer gefordert hat.
Das ist nochmal Lisa Weiß, die ARD-Korrespondentin in Italien.
Also ein Beispiel dafür ist der Anschlag auf dem Bahnhof in Bologna Anfang der 80er, der sehr viele Opfer gefordert hat. Auch bei anderen Anschlägen, die erst der Linken zugeordnet wurde, hat man im Nachhinein, Jahre später, herausgefunden, dass da eher rechte Gruppen dahinter gesteckt haben, die tatsächlich auch das Ziel hatten, wirklich die Regierung zu stürzen und eine andere Staatsform in Italien einzuführen. Also es ist eine Zeit, die wirklich von Terrorismus von beiden Seiten geprägt ist. Und heute ist es tatsächlich so, dass die Regierung Meloni oder beziehungsweise die Partei von Meloni vor allem versucht, die Erinnerung an den Terrorismus von rechts der damaligen Zeit irgendwie, ja, unter den Tisch fallen zu lassen. Also es gibt auch gerade eine Kommission, die Schulbücher zu diesem Zeitabschnitt umschreiben soll. Und da gibt es viele Historikerinnen und Historiker, die etwas besorgt sind, weil offenbar in dieser Kommission tatsächlich keine Historikerinnen und Historiker sitzen, sondern eben nur Menschen aus der Politik, aus den passenden Parteien und PädagogInnen.
Und in den 90ern passiert dann etwas, das in der italienischen Politik alles umwirft.
Next tonight we turn to Italy, where daily revelations of corruption have produced the kind of political upheaval not seen since the post-war World War II Republic was created nearly 50 years ago. On Sunday, Italians will vote in a referendum on changing some of their political institutions.
Ein riesiger Korruptionsskandal. Da waren Teile der Politik und Unternehmer, die zusammen so eine Art Kartell gebildet haben. Und das ist rausgekommen. Und dann hat sich immer mehr bei den Ermittlungen herausgestellt, dass da eigentlich so gut wie alle Parteien drin verwickelt waren. Und das komplette Parteiensystem in Italien, wie man es so nach dem Krieg kannte, das ist dann einfach zusammengebrochen. Da war eine große Leere.
Also sind die Parteien tatsächlich offiziell aufgelöst worden oder waren sie nur nicht mehr wählbar?
Also die Parteien haben sich tatsächlich zum großen Teil aufgelöst. Es sind weitere Parteien, neue Parteien dann entstanden. Auf dieser Leere auch neue Politiker, vor allem Politiker, weniger Politikerinnen, die vor allem nicht Politiker waren, also die davor nicht Politiker waren, weil das Vertrauen auch der Italiener in ihre Politikerinnen nicht gerade groß war. Aber das war dann erstmal völlig weg, wenn man sich so vorstellt, hey, irgendwie mein ganzes Land, wie eigentlich alle Politiker und Politikerinnen oder sehr viele davon waren jetzt in diesen Skandal verwickelt. Und da sind dann so Leute wie zum Beispiel Silvio Berlusconi, den man ja auch in Deutschland kennt, groß geworden, der erstmal Unternehmer war und viele haben da gesagt, naja, den wählen wir, das ist ein Unternehmer, der muss sich nicht bereichern, der hat genügend Geld. Ob das jetzt so die richtige Überlegung war, ist eine andere Frage. Auch die Lega Nord, die damals am liebsten ein unabhängiges Norditalien gehabt hätte, hat aus dem Stand bei den Kommunalwahlen in Mailand 1993 dominiert. Also da war plötzlich Platz für ganz neue Parteien und für auch andere Parteien, ja, weniger dieser krassen Ideologie auch angehangen haben, erstmal.
Historiker und Italienkenner sagen, seit Anfang der 1990er Jahre lässt sich in Italien beobachten, wie die faschistische Geschichte umgedeutet und verharmlost wird. Und zwar nicht nur von rechten Politikerinnen und Politikern, sondern zum Beispiel auch von Leuten im Kulturbetrieb, in Filmen und im Fernsehen. Und in dieser Gemengelage des Rechtsrucks hat auch Giorgia Meloni, Italiens heutige Ministerpräsidentin, ihre ersten politischen Schritte gemacht. Und damals hat sie Mussolini sogar als guten Politiker gelobt.
Die ist selbst als junge Frau, auch als Jugendliche, in einer Partei groß geworden, die sich selbst eigentlich als Erbe der faschistischen Partei gesehen hat.
Das war die Allianza Nazionale, die Nationale Allianz.
Diese Partei ist dann auch aufgelöst worden, wen überrascht's. Und die Nachfolgepartei hat sich dann so ein bisschen weniger radikalisiert. Und Giorgia Meloni war das damals zu wenig radikal. Sie ist dann ausgetreten und hat ihre eigene Partei gegründet. Und so entstand dann Fratelli d'Italia, also in schon einer klaren Tradition auch des Faschismus, also zum Faschismus.
Das war übrigens 2012. Also so lange gibt es die Brüder Italiens, also Melonis Partei, noch nicht. Aber in dem, was Lisa Weiß gerade gesagt hat, steckt auch der Unterschied zwischen Neo- und Postfaschismus. Also die Neofaschisten verfolgen offen autoritäre und totalitäre Ziele und orientieren sich stark an der faschistischen Ideologie Mussolinis. Es gibt also einen sehr engen Zusammenhang zur Vergangenheit. Die Postfaschisten sehen sich zwar in der Tradition des Faschismus, sind aber weniger radikal. Sie versuchen, faschistische Elemente mit konservativen Werten zu verbinden, aber akzeptieren formal den Rechtsstaat und die parlamentarische Demokratie.
Wie sieht denn Ihre Politik aus? Also kann sie schon was vorweisen und wie rechts ist Ihre Politik tatsächlich?
Das kommt drauf an.
Lisa Weiß erklärt, dass Melonis Politik schon zu einem tatsächlichen Wandel in Italien führt.
Zum Beispiel was so LGBTQI+-Rechte angeht, da merkt man, dass schon ein anderer Wind weht. Man sieht es daran, dass sie das Bürgergeld für Menschen wirklich sehr stark eingeschränkt hat, also dass sie da auch sehr auf eine Veränderung gedrungen hat.
Bei einem ihrer Hauptthemen sei Meloni am Anfang etwas gescheitert. Trotz ihrer Versprechen, die Migration zu kontrollieren, kamen nach der Wahl mehr Migranten nach Italien. Die Regierung schloss daraufhin ein Abkommen mit Albanien und zahlte Tunesien eine Menge Geld, um Migration zu verhindern. Diese Schritte scheinen nun zu wirken. Sie haben Migrationsrouten von Italien weg verschoben. Was Meloni aber tatsächlich hilft, ist, dass es in Italien wirtschaftlich etwas bergauf gegangen ist.
Allerdings weiß ich nicht, ob man da wirklich sagen kann, das war Melonis Verdienst. Ich hätte eher gesagt, ihr Vorgänger Mario Draghi, ein auch sehr fähiger Wirtschaftspolitiker, hat wirklich da Italien auf Kurs gebracht. Er hatte auch gute Ideen, wie man eben die Gelder aus dem schon angesprochenen Corona-Hilfsfonds gut einsetzen kann. Und da hat sich aus meiner Sicht Meloni so ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt.
Trotzdem, Meloni wird von vielen als gefährlich wahrgenommen. Auch weil sie sich gerade in der Anfangszeit von den Neofaschisten nicht richtig distanziert hat. Dass diese Nähe zum Faschismus ein Problem sein könnte, ist der Ministerpräsidentin aber auch bewusst. So distanzierte sie sich in ihrer ersten Rede nach dem Antritt als Ministerpräsidentin.
Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici, per nessun regime, fascismo compreso.
Ich habe nie Sympathie für oder Nähe zu antidemokratischen Regimen empfunden. Zu keinem Regime, auch nicht zum Faschismus.
Das Spiel mit dem Faschismus sei Teil ihres Erfolgs, sagen Italienkenner. Das zeigte sich auch Anfang dieses Jahres wieder. Januar 2024 in Rom. Knapp 1000 Neofaschisten marschieren auf. Zum Gedenken an drei Mitstreiter, die 1978 durch einen Anschlag getötet wurden.
Die Rechtsradikalen recken ihre rechten Arme hoch. Der römische Gruß, die italienische Variante des Hitlergrußes. Der ist bei uns in Deutschland verboten. In Italien ist er das nicht. Aber Giorgia Meloni äußert sich nicht mal dazu.
Sie möchte sich mit keinem verscherzen. Sie möchte sich nicht total davon distanzieren, aber sie möchte auch nicht sagen, hey, super Leute, habt ihr toll gemacht. Also ich glaube, das ist das Problem. Vielleicht noch zum Beispiel, also man merkt richtig, wie sich auch in der Gesellschaft verändert hat, so dieser Umgang, inwieweit Sachen akzeptierter sind als vorher. Also ein Beispiel, ich war letzten Sommer mit einer Freundin unterwegs hier in Rom, war in der Nähe vom Kolosseum, am Colle Appio. Das ist so ja traditionell Quartier der Neofaschisten. Also auch Giorgia Meloni war da sehr viel, als sie jünger war. Und dann hat Lazio gewonnen, eine Fußballmannschaft, die viele rechte Anhänger hat. Und die haben dann gefeiert und sind dann echt mit faschistischen Liedern und mit diesen Saluto Romano mit diesem Hitlergruß durch die Stadt marschiert. Ich bin echt erschrocken. Und die Freundin von mir auch, die ist Römerin, die ist da geboren. Und sie hat gesagt, das hat sie in den letzten Jahren echt nicht erlebt, dass sie sich das überhaupt trauen. Also das sind so Sachen, die einfach vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wären.
Und gab es da dann Aufschrei in der Bevölkerung?
Darüber? Nö, also gar nicht. Das normalisiert sich aus meiner Sicht immer mehr.
Giorgia Meloni hat auch noch einen anderen Plan. Und der ist aus Sicht ihrer Kritiker besonders gefährlich für die italienische Demokratie. Sie strebt eine Verfassungsänderung an, mit der die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident mehr Macht bekommen soll. Also sie selbst.
Mir macht das schon Sorgen, dass sie diese Verfassungsänderung überhaupt anstrebt, weil das war ja eigentlich ein großer Punkt der Verfassung nach dem Krieg, dass man gesagt hat, man versucht eben die Gewalt wirklich sehr aufzuteilen. Also der Staatspräsident ist wichtiger in Italien, als er das in Deutschland ist. Also wichtiger, hat mehr Einfluss, als er das in Deutschland hat. Aber es sollte eben wirklich eine gute Aufteilung sein. Und da an dieses Kräftegleichgewicht ranzugehen, macht mir ehrlich gesagt schon ein bisschen Sorgen.
Lisa Weiß sagt auch, dass sie erst einmal eine Verfassungsänderung in Italien für eher unwahrscheinlich hält. Denn das könnte ein Volksreferendum erfordern und die Italiener seien generell sehr zurückhaltend bei Verfassungsänderungen.
Und ich könnte mir vorstellen, wenn Meloni ihre Legislaturperiode zu Ende bringt und dann auch noch wiedergewählt wird, dass sie dann wirklich Italien anfängt umzugestalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann eher in Richtung Ungarn, in Richtung Orban geht. Also ich hoffe, dass ich mich täusche, aber manchmal habe ich solche Gedanken.
Kürzlich hat Giorgia Meloni einen Brief an ihre eigene Partei geschrieben.
Ich habe die Partei aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Natürlich wusste ich nichts von diesen Vorfällen. Ich denke, dass Menschen mit rassistischer, antisemitischer oder anderweitig nostalgischer Einstellung bei uns kein Zuhause haben. Solche Einstellungen sind nicht vereinbar mit den Fratelli d'Italia.
Damit reagierte sie auf Enthüllungen über die Jugendorganisation der Partei, in der es faschistische und rassistische Äußerungen gegeben haben soll. Auch Sieg-Heil-Rufe. Doch es gibt weiterhin Skepsis, wie weit ihre Distanzierung vom Faschismus tatsächlich reicht. Manche sagen, Meloni sei ein Wolf im Schafspelz. In der nächsten Folge geht es bei uns um die Geschichte von Nordkorea.
Das Land isoliert sich sehr, sehr stark und macht das auch schon seit vielen Jahrzehnten. Es gibt Berichte über ähnliche Erlebnisse, wie man sie heute vor Ort machen kann, die schon aus den 1950ern stammen.
Autorin dieser Folge war Laura Kingston, Redaktion Monika Dietrich, Regie und Produktion Carina Schröder. Vielen Dank auch an unsere Gäste Lutz Klinkhammer und Lisa Weiß. Und an unsere Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, wenn ihr uns eine Mail schreibt an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de oder ihr bewertet uns und empfehlt uns weiter. Ich bin Magdalena Puls, ich sage Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.